Karl macht reinen Fisch, diesmal wieder mit einer ganz besonderen Ausgabe. Und dafür haben wir, wie er schon weiß, ja einen eigenen Einspieler.
Du bist nicht allein.
Ja, wir begrüßen Karl Niehusen und wir begrüßen Thomas Imbusch. Wobei die Begrüßung, die macht der Karl bitte einmal selber.
Ja, hallo Thomas.
Hallo Karl.
Schön, dass du da bist. Genau, ich habe Thomas heute eingeladen. Thomas sollte ja eigentlich mein allererster Gast werden damals bei meinem Podcast. Aber dann dachte ich, nee, mache ich doch nicht. Dafür war mir die Verantwortung zu hoch.
Oh Gott.
Ja, genau. Und deswegen habe ich jetzt endlich ein Thema gefunden, worüber ich mit dir reden kann und möchte und wo ich denke, das kann den einen oder anderen vielleicht interessieren. Wenn nicht, dann ist egal, da haben wir auf jeden Fall mal drüber gesprochen. Stell du dich vor. Willst du Thomas vorstellen?
Also wie machen wir das? Thomas Imbusch, seit August 2018, wenn ich richtig informiert bin, ist der Küchenchef und Inhaber des Restaurants 100-200. Und ich habe so ein paar Zitate mal rausgelesen und das zeigt, glaube ich, schon, so wie sehr ihr zusammengewachsen seid in dem Ganzen. Ich bin gespannt, ob das im Gespräch auch so rauskommt. Er hat unter anderem gesagt, Wahl der Lebensmittel richtet sich streng nach dem Angebot der Natur, oder? Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Das kenne ich noch von meiner Oma. Respekt vor dem Klima der Natur, den Gezeiten der Saison und der Heimat oder nur ganze Tiere verwenden vom Scheitel bis zur Sohle. Und ich finde, da habt ihr unheimlich viele Schnittmengen. Thomas, und du erklärst bitte ganz kurz für viele, die es noch nicht wissen, viele wissen es, was ist 100-200 und stellst dich kurz vor.
Ja, also hallo erstmal, mein Name ist Thomas Imbusch, bin 22.12.1987 in Friseute, Niedersachsen geboren, bin wahnsinnig stolzer Familienvater, stolzer Restaurantbesitzer und ich glaube noch stolzerer Koch und habe 2018 meinen Lebenstraum erfüllt mit dem Restaurant 100-200 und dieser Name ist eigentlich ein Arbeitstitel gewesen, weil ich musste natürlich irgendwann anfangen, die Ideen, die ich im Kopf hatte, in die sogenannte Elevator Message zu packen und dass Menschen, die viel Geld haben, weil als Koch, als angestellter Koch hatte ich ungefähr genau wie jetzt eigentlich immer noch, weil ich ja koche, aber immer noch nicht so viel Geld habe, viele Kinder, wenig Geld, musste ich halt den Menschen, die halt dieses Kapital finanzieren, Banken oder Investoren, ich habe ja mit vielen, vielen Menschen gesprochen, binnen kürzester Zeit erklären, was soll das sein, was hast du vor und wie heißt der Bums?
Okay.
Da habe ich gesagt, gut, alles klar. Und so in der Karriere als Koch bist du irgendwann in Bereiche reingedrungen, da wurde das nicht mehr technisch und das wurde schon richtig technogen in der Küche. Du hast halt Lebensmittel quasi nur noch in Vakuumbeutel gehabt, in Marinaden und das dann in diesen Sous-Vide-Garbecken dann abgesenkt und hast dann Temperaturen wirklich aufs Komma, also auf die zweite Kommastelle eingestellt.
Okay.
Da musste ich tatsächlich dann irgendwann wirklich anfangen, selbst ein bisschen mit dem Chef zu lachen. Unabhängig davon, welcher Chef, in welchem Teil dieser Welt. Diese Leute haben das halt wirklich irgendwann so hochstilisiert. Ja, das muss dann, der Schweinebauch muss dann 40 Stunden bei 56,86 Grad gegart sein. Das wurde dann auf die Speisekarte geschrieben. Das war dann ein Riesenbohai. Aber wenn man das Thema halt ganz, ganz realistisch und auch rein wissenschaftlich betrachtet, dann kann so ein, ja, so eine Proteinstrangkette eines Schweinebauchs ab 56 Grad den Unterschied zwischen 0,86 nicht mehr. Also verändert sich ja halt nicht mehr.
Es transportiert das nicht
genau,
mehr.
Genau, das funktioniert nicht. Aber ist natürlich eine tolle Geschichte. Und dann gesagt, du brauchst einen Topf mit Wasser, der kocht bei 100 Grad, ein Ofen läuft auf 200 Grad. Und dann ging das ganz, ganz schnell. Dann hat nämlich ganz, ganz viel zu sagen, weil ich hatte dann diesen Arbeitsstil im Kopf. Ich hatte diesen Namen im Kopf und schon konnte ich halt mich auf ganz andere Sachen konzentrieren, weil diese Kommunikation nach außen hin, die war unglaublich schwierig für mich, weil für mich war das ja ganz klar. Erstens, ich bin der allergeilste Koch auf dem Planeten. Das wird das allergeilste Restaurant sowieso. Also das sind ja diese Gedanken, du hast, ja. Ich weiß natürlich, was ich tue und ich bin da viel zu tief in der Materie drin, aber ich muss ja halt irgendwie den Leuten erklären. Das war ja nicht ein Restaurant Thomas Imbusch, sondern das sollte ja schon etwas sehr, sehr eigenes sein. Und der Grundgedanke ist immer noch nach wie vor ein Restaurant komplett auf links gedreht. Das heißt, du hast im 100-200 keine einzige Möglichkeit, dich als Servicemitarbeiter oder Küchenmitarbeiter in irgendeiner Form irgendwo zu verstecken, weil alles ist zu 100% einsehbar. Ob es jetzt Spültechnik ist oder die Abräumstation für den Service, weil mir wichtig ist, dass ich kann nur über gute Gastronomie sprechen, wenn ich es den Menschen ermögliche, diese auch zu sehen. Also quasi der Arbeitsprozess als Teil des Designkonzepts.
Ich finde auch diese offenen Mitarbeitertoiletten bei euch sehr interessant.
Das ist großartig, ne? Kommt auch immer sehr gut an. Gerade wenn wir Unisex-Toiletten haben, ist richtig spannend. Ja.
Ja, und was man dazu sagen muss, also Thomas ist ja Kunde von mir, aber auch Freund und gar nicht mal so großer Kunde, weil dein Thema Fisch ist ja nun auch entweder nur kurz oder gar nicht so groß. Aber darum geht's gar nicht. Also der Austausch zwischen uns beiden, den habe ich immer sehr geschätzt. Wir kennen uns ja nun auch schon wirklich lange.
In der Bullerei-Zeit haben wir uns kennengelernt, als ich da meine erste Führungskräftestelle angetreten habe.
Dann Off-Club.
Genau, und ich fand es immer wahnsinnig schwierig, weil gerade in so Läden, Restaurant, Bullerei, Off-Club, da ist ja für Karl ist das nicht viel Durchsatz, aber für jemanden wie mich, der halt aus der absoluten High-End-Spitzen, also 3 Michelin-Sterne, 2 Michelin, da ist jetzt nicht großer Durchsatz, und dann geht es dann eigentlich um kleinteilige Sachen und halt wenig Bestellung, aber in solchen Läden wie Bullerei, was ja auch für mich ein Riesenladen ist, damit Menschen zu sprechen, wo du dich halt nicht komplett irgendwie für dumm verkauft. Du hast wirklich einen qualitativ hochwertigen Austausch gehabt. Also egal, das ist jetzt keine Werbung für Mark Petersen, also das ist ja Quatsch. Einfach. Du hast gesagt, okay, gut, ich habe irgendwie eine Idee. Meinst du, das kriegen wir irgendwie umgesetzt? Oder da war auch mal ganz klar gesagt, ja, super Idee, können wir so und so machen. Das war immer ein toller Austausch auf Augenhöhe, ohne dass man sich jetzt gemerkt, okay, gut, der will mir das ja nur verkaufen jetzt gerade. Und das habe ich sehr, sehr geschätzt. Weil du musst natürlich in solchen Läden, ob es jetzt der oder der, hast du natürlich auch viel mit anderen Lieferanten gesprochen, wo du dann auch einfach gemerkt hast.
Wie kriegt man sowas dann raus, wenn du jetzt jemanden suchst? Wie ist so deine Herangehensweise? Du bestellst Fisch, guckst dir den an und sagst, der ist gut, und dann war's das, oder?
Also als allererster Linie ist, sollte man eigentlich immer gucken, nicht ich bestell Fisch, sondern man sollte mal erst mit den Leuten in den Austausch gehen und mal gucken, die so ein bisschen kennenlernen. Was für eine Motivation hat denn jetzt ein Fischhändler jetzt? Ja. Will der wirklich nur handeln und einfach nur Geld verdienen? Oder hat der eine Leidenschaft für Süßwasserfische, für Seewasserfische? Oder ist der ein Krustentierfanatiker? Oder hat der Typ einfach gar keine Ahnung von dem, was du verkauft hat, irgendwas, oder schiebt die Palette von A nach B? Und da kann man dann immer ganz gut ins Gespräch kommen, wenn man dann einfach mal tatsächlich fragt, was seine Interessen sind. Also was hat er eigentlich Lust? Wenn du dann schon merkst, dass er die Frage schon gar nicht versteht, dann kannst du eigentlich schon auflegen, oder halt kannst du sagen, gut, dann gucke ich mal woanders nach. Und bei Karl gab es halt nie ein Gespräch über sondern immer ein total offenes und immer ein eher interessiertes daran. Wie können wir jetzt zusammenkommen? Also natürlich war das auch natürlich monetär motiviert, das ist ja ganz klar. Das ist ja auf der anderen Seite genau das Gleiche, nur es geht halt immer darum, erstmal festzustellen, mit wem hast du eigentlich gerade zu tun.
Und man muss ja auch sehen, wir haben ja beim Thema Fisch haben wir schon wirklich das absolut abartigste, teuerste schon mal gehabt. Ne? Also wirklich, wir haben ja schon Sachen mit dem Glattbutt damals, dass deine Foodkosten in dem Moment hätte ich nicht irgendwie sehen wollen, aber
keine.
Die waren nicht existent.
Das kann man ganz
genau sagen. Also wir hatten wirklich richtig heftigen Scheiß schon und hatten das aber auch gut, aber viel, viel günstiger so.
Ja.
Wo wir dann gesagt haben, pass mal auf, wir machen jetzt nur Forelle oder sowas. Und für beides musst du natürlich als Händler irgendwie offen sein, aber das geht, wie du sagst, nur über die Kommunikation. Und das ist auch ein Teil des Themas heute, so Kommunikation. Und
das ist auch beidseitig, oder?
Unbedingt. Ich muss ja wissen, woran ich bin. Also ich muss mich ja auch darauf verlassen können, dass, wenn ich mich nachher kümmere, dass das dann auch wirklich angenommen wird und abgenommen wird. So, davon lebe ich ja. Also das ganze Geschäft, was ich mache, lebt ja davon, dass ich mich darauf verlasse, dass die Kunden das auch brauchen und nutzen und auch bei mir kaufen. Wenn die permanent machen, was sie wollen, was sie ja theoretisch können, dann habe ich ein Riesenproblem. Weil wir ja immer, es ist ja nicht so, dass die Kunden bei mir bestellen 3-4 Tage im Voraus und ich dann auch nur das kaufe, was ich brauche, sondern ich kaufe ja permanent auf Verdacht. Also ich habe permanente Vorratshaltung da.
Wahnsinn. Du bist auch manchmal so ein Junkie, oder geil, den will ich auch haben und gib mir den auch mal.
Was meinst du?
Ja, wenn du, ich habe dich schon am Telefon erlebt. Achso,
wenn ich einkaufe, ja, ganz schlimm. Ich bin ganz schlecht.
Er würde sich selbst kaputt wirtschaften, wenn
genau, das also hätte ich, würde, ja. Hätte ich nicht Michael als Einkäufer bei mir, dann
er ist so herrlich könnte ich zumachen. Und ja, bist du immer so geil begeistert. Das ist total. Da rufst du an, ich habe hier, oh, den Wahnsinn, krass. Und dann kriegst du das und denkst, boah, Karl, das ist aber echt abgefahrener Scheiß, was du gerade geliefert hast. Und dann rechnest du so hoch. Krass, das wird er nie wieder kaufen.
Ja, ist leider
so. Ja, ist aber auch ein Zeichen der Leidenschaft und dass man da voll drin aufgeht.
Ja, aber natürlich.
Auch dazu. Super.
Das ist das A und O. Wenn du das nicht aus Leidenschaft machst, dann bist du halt irgendwann, dann gehst du zur Arbeit.
Ja.
Wenn du dann zur Arbeit gehst, dann geht dir das alles auf den Keks.
So, und das ist das mit der Leidenschaft. Und da kam mir so ein bisschen das Thema jetzt. Ich kann es ja mal ansprechen. Es geht eigentlich darum, und da können Thomas und ich zum Teil nämlich ganz gut drüber sprechen, geht es darum, dass immer mehr Gastronomen, gerade die sehr, sehr groß sind, versuchen, den Teil des Händlers zu übernehmen. also selbst als Händler auftreten oder für sich selbst wie so eine Art Zentraleinkauf zu gestalten. Und ja, aufgrund der Kosteneinsparung wollen sie quasi die Händler irgendwie so ausloten. Andersrum ist es auch so, dass immer mehr Händler aufgrund dessen versuchen, okay, ich muss auch irgendwie mein Zeug loswerden, und immer mehr Händler gastronomische Betriebe aufmachen, ob es im eigenen Hause ist oder als, ja, wie sagt man das, Abkopplung irgendwie, als Pop-up-Store oder was weiß ich was. Und ich denke, dass das die komplett falsche Richtung ist, dass sich beide eigentlich keinen Gefallen damit tun. Also ich weiß es aus eigener Erfahrung, dass es wirklich müßig ist, weil man sich mit etwas beschäftigt, was man eigentlich nicht mit Herz und Seele tut und kann. Und anderer Seite ist es genauso, dass man sich teilweise Sachen aufbürgt, wovon man keine Ahnung hat, und dann auch schnell sich noch eine größere Baustelle aufmachen kann, als man eh schon hat.
Ja, bei dir ist es letztendlich aber ja auch so, wobei, das sehe ich ein bisschen anders. Du kaufst Fisch ein und du verkaufst auch Fisch in deinem Bistro.
Richtig, genau.
Wobei, das ist nicht genau das, was du so meinst. Also da macht das, gibt es für mich voll Sinn, verstehe ich auch. Wie stehst du dazu, Thomas?
Ich sehe das tatsächlich nicht so, dass das total Sinn macht, was er da macht, weil es ist tatsächlich, irgendwann ist es ein gastronomischer Betrieb, und ein gastronomischer Betrieb, egal welcher Qualität, Couleur oder auch Richtung, funktioniert rein auf emotionaler, harter Leidenschaft. Selbst Systemgastronomie, da mal außen vor gegliedert, das ist aber das Homer Petersen Bistro nicht, funktioniert das wirklich nur, wenn du absolut am Zahn bist, also am Zahn des Gastes bist, dass du verstehst, wie funktioniert das. Und das kannst du schon gar nicht, wenn du gar nicht permanent vor Ort bist oder wenn du gar nicht permanent die ganze Zeit siehst, wie entwickelt sich der Laden, wann ist der Run da, welches Produkt funktioniert. Und das kannst du nicht durch die Kasse gucken, welches Produkt funktioniert, sondern welches Gericht funktioniert, das siehst du, wenn du im Restaurant bist, wenn du siehst, okay, wie kommt das an, wie wird das verkauft, wie wird das zubereitet, wird es angenommen, wie sind die olfaktorischen Wahrnehmungen als Gastronom, wie riecht der Laden, wie ist der Laden, wann ist der Laden gut, wann ist der Laden nicht so gut, das sind alles Themen.
Feedback.
Das sind alles Themen, das kannst du nicht, wenn du nicht zu 100% das bist.
Die 100 spielt bei dir eine ganz große Rolle.
Ganz wichtig, ja, tatsächlich sehr wichtig. Aber ja, das habe ich noch nie gehört, das fand ich sehr witzig.
Also so wie du sagst, die Tatsache, dass ich aufgrund dessen, dass mein Job ja früh ist,
ja,
und Gastronomie lebt ja nun eher vom Nachmittag und vom Abend, bin ich halt nie vor Ort so richtig. Und das ist auch das, was dich fertig macht, weil ich weiß ja ungefähr, wie es funktionieren kann, aber ich kann es selbst nicht durchsetzen, weil ich nicht da bin, weil ich nicht beides machen kann, das ist einfach so. Und ja, das ist ist dann halt quasi die Thematik so. Und wie ging das los? Also mit dem Fakt, dass Gastronomen auch Händler werden, das ist so, wie Thomas gerade angedeutet hat, das ist diese Systemgastronomie.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wer angefangen hat, also das ist viel zu lange her, aber die Namen, die ich mal so aufgeschrieben hatte von so Sachen, die ich da gar nicht mehr auseinanderhalten kann, das ist zum Beispiel Andronacco, war für mich so ein Kandidat, wobei ich nie weiß, ob es die überhaupt generell mal auch ohne Restaurant gab. Also es war, glaube ich, immer ein Großhandel, aber ich glaube, die hatten auch immer ein
die
Restaurant.
Die hatten ja nicht immer so eine Theke dabei, wo man halt auch irgendwie seine Essen abholen konnte.
Genau, und ja, dass sie jetzt quasi wie in der Hafen City so nochmal ein richtiges Restaurant haben, das ist, glaube ich, dann auch quasi der Zahn der Zeit, dass sich das so entwickelt.
Also sie haben jetzt einen Namen, ne? Also Andronacco ist ja, selbst wenn jetzt Menschen aus meiner Heimat, das ist wirklich sehr dörflich alles, die haben in Hamburg das tatsächlich als Restaurant wahrgenommen, gar nicht als Mercato, also gar nicht als Supermarkt.
Richtig. So, dann gibt es natürlich so Leute wie Eugen Block, der natürlich auch seine eigenen Rinder kauft und natürlich dann durch seine schiere Größe auch
diese Herden hat der, ne? Also der hat
ja durch die schiere Größe das auch abfertigen kann. Aber es ist wirklich so, dass immer mehr Gastronomen, sobald sie eine gewisse Größe erreicht haben, die eigentlich gar keine Größe ist, ich hatte mal einen Kunden, ich muss ja gar nicht sagen, wer das ist, der dann mich mal gefragt hat, ob es nicht möglich wäre, ob er auch, weil er sehr viel Lachs gekauft hat, ob er nicht eine eigene Lachsfarm auch kaufen könnte, ob wir nicht zusammen eine eigene Lachsfarm kaufen können. Und da siehst du, wie weit weg die Menschen manchmal sind in ihrer Vorstellung, in was Menge in meiner Welt ist. Also ich verkaufe ja relativ viel, aber das, was wir verkaufen, ist ein Witz zu manch anderen Großhändlern. So, und ist auch ein Witz, wenn man so die schiere Menge von meinen Lieferanten ansieht. Das sind 100 LKWs am Tag, die da rausgehen bei diesen Lachsfarmen. Und ich mache irgendwie 4 Paletten davon, weißt du? Und weil mein Kunde dann irgendwie, ich sag mal, 20 Kisten die Woche nimmt, denkt er schon, dass er eine Lachsfarm kaufen kann. Und so entstehen aber Ideen.
Ja.
Und so werden Ideen auch gestartet und auch wirklich ausgeführt. Und daran scheitern die dann auch
gnadenlos. Was glaubst du denn, was bei denen im Kopf vorgeht? Ist es der Gedanke nur, ich will noch was anderes machen oder ich will das Sparen. Aus Kostengründen noch?
Nee, also ich glaube, es ist
reine Geldmotivation.
Ja. Ja. Nee, also gerne bring dich ein.
Das ist reine Geldmotivation.
Ja.
Du meinst, wenn du den Beruf des Kochs erlernst und du gehst in das Thema Wirtschaftlichkeit rein, was ja leider Gottes in der deutschen Kochausbildung kaum beleuchtet wird, sprichst du halt immer direkt, okay, wo ist denn jetzt der Wareneinsatz zu hoch, was ist jetzt zu machen? Und wenn du dann das Gefühl hast, du hast ein gut laufendes Unternehmen in der Gastronomie, du weißt, wie das alles funktioniert, du hast die Zahlen im Griff, dann geht es direkt irgendwann, okay, Kosten sparen kann ich eigentlich nur noch wo? Richtig, beim Einkauf und dann bist du direkt beim Handel und dann denkt man, das ist ja alles gar kein Thema, das kann ich ja alles selbst machen. So, ich kann ja selber auch jetzt sagen, ich kaufe direkt bei der Lachsfarm auf Norwegen. Das ist ja gar kein Problem. Das ist ja überhaupt gar kein Thema. Das kriege ich auch alles selber hin. Ich mache ein schönes mit Marketingfirma, mache mir ein schönes Label drauf. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Kauf mir eine kleine Lagerfläche und so. Und los geht's. Habe ich selber in meiner Karriere schon ganz, ganz oft erlebt. Da waren Gespräche dabei, wo ich dann wirklich einfach nur, also ich musste mich aus meiner Unerfahrenheit dann irgendwann aus solchen Gesprächen rausziehen, weil ich es überhaupt nicht mehr verstanden habe. Jetzt mittlerweile bin ich reif genug, menschlich und auch unternehmerisch, nicht groß genug, sondern fange jetzt an, erwachsen zu werden unternehmerisch, dass ich mir eine Entscheidung nicht nur rein impulsgesteuert treffen kann, sondern tatsächlich auch wirtschaftlich fundiert treffen kann. Jetzt würde ich mir das zutrauen, mal über sowas nachzudenken, aber in einer ganz anderen, also mit einer ganz anderen Motivation.
Mhm.
Sondern ich möchte sowas machen, weil ich ganz, ganz tolle Lebensmittel habe, die nur ich habe, die kann kein anderer haben. Die würde ich gerne mal in so einem Tante-Emma-Laden-Konzept verkaufen.
Mhm.
Aber da kann ich den Handel nicht mit umgehen. Das wäre gar nicht möglich. Das schaffe ich nicht. Und das ist für mich das finde ich ja so faszinierend an Karl, dass er das exakt genauso wahrnimmt. Und das ist auch etwas, was ich als höchst besorgniserregend wahrnehme, weil wir ja aktuell nicht in einer schwierigen Lage in der Gastronomie sind. Das ist ja, der Gastronom, der klagt ja gerne. Der deutsche Gastronom ist ja ein Jammerer. Aber wir sind in der Situation, das kann auch wir sagen, und wir sind, glaube ich, die Spitze der Spitze der Spitze in der Gastronomie. Also hier wir mit unserer Hochküche. Das ist sportlich, gerade Gastronom zu sein. Richtig, richtig sportlich.
Sehr herausfordernd.
Ja.
Ja, wobei das auch für die ist, glaube ich, die gar nicht mit so viel Leidenschaft dahinter stecken. Halt auf einem völlig anderen Niveau, auf einem schlechteren Niveau. Aber man hört und liest ja oft, dass irgendwer irgendwo aufmacht, der womöglich nicht mal wirklicher Koch ist und der rechnet auch an jeder Ecke. Das will ich überhaupt nicht vergleichen. Aber
das Problem ist, denke ich, was viele noch nicht verstanden haben, das habe ich auch gerade über unseren Großhandel. Ich hatte gerade ein Interview geführt, da ging es über den Großhandel. Und da ging es um Nachhaltigkeit eigentlich. Und da hatte ich halt gesagt, dass Nachhaltigkeit im Moment nicht so ein Thema ist und wann Nachhaltigkeit begann. Und dann habe ich gesagt, dass es quasi so ist, in den 90ern ging das ja los. Und in dieser Zeit, da habe ich auch noch nicht fest gearbeitet, aber ich weiß dann, ich habe so diese Nachwehen davon miterlebt. Die haben ja teilweise gearbeitet wie Sodom und Gomorra. Also da war so viel Geld zur Verfügung einfach, weil die Einkaufspreise waren gering, die Margen waren hoch etc. pp. Dass dir so viele Fehler verziehen wurden, dadurch, dass du einfach, egal was du gemacht hast, du konntest einfach Geld verdienen in dieser Zeit. Gerade noch die 80er, 90er, Anfang der 2000er noch so ein bisschen. Und dann ging das ja los. Und in den Köpfen hat sich das bei vielen noch nicht ganz so, ja, also bis auf die wirklich selbst Geschäftsführer sind und selber ihre Läden haben und die auch tatsächlich von den Zahlen her im Griff haben, also nicht nur in der Küche stehen. Aber heutzutage ist das so, dir wird kein Fehler mehr verziehen. Also jede Kalkulation, die du falsch machst, gerade wenn du viel zu tun hast, ist jede Kleinigkeit ja unglaublich viel Geld. Und wenn du bei einem Produkt einen Euro mehr zahlst und du verkaufst irgendwie 1.000 Portionen im Monat, dann sind das nachher irgendwie 12.000 Euro im Jahr, die du verballerst. So ungefähr. Und du hast ja zig hunderte Artikel in so einem gastronomischen Konzept. Und der Gedanke ist natürlich jetzt so, dass die Leute immer mehr, dadurch, dass sie, wenn sie groß sind, kommt das ja auch dann bestimmt nicht mal mehr der Koch an sich, was eingekauft wird, sondern gibt es einen F&B-Manager, dann gibt es da so einen zentralen Einkauf oder so eine Einkaufsabteilung. In Hotels merkst du das ja auch immer mehr. Und diese F&B-Leute kaufen ja alles. Und das Problem, was ich da immer so sehe, ist, dass wirklich Äpfel mit Birnen verglichen werden. Und dann geht es nachher nur noch um den Preis. Mhm. Und dann wird versucht, wirklich direkt von den Erzeugern oder von irgendwelchen Erzeugern zu kaufen.
Das wollte ich gerade sagen.
Ne? Also es ist nicht mal so, dass sie dann sagen, pass auf, wir wollen gute Ware haben, sondern wir brauchen Beispiel jetzt mal Kabeljau. Du kannst Kabeljau auf die Karte schreiben, du kannst 10 verschiedene Arten von Kabeljau kaufen in der Qualitätsstufe, sag ich mal. Klein, groß, schlecht, alt, frisch, gefroren, nicht gefroren, mit Haut, ohne Haut. Hast du nicht gesehen. Und da ist der EK zwischen 8 und 20 Euro irgendwo versteckt.
Ja.
So, und wenn die natürlich dann so einen Einkauf haben und der Koch nicht mehr so viel Entscheidungsgewalt hat und dann nachher nur noch diese 8-Euro-Produkte gekauft werden, weil sie sagen, pass auf, wir kaufen das hier als Palette, dann kaufen wir das gefroren und so weiter und so fort. Und dann merkst du aber leider auch, wie diese gastronomischen Konzepte, wer auch immer das ist, ob Hotel oder Großgastronom, du kannst da nicht mehr essen gehen. Weil nur, ich meine, wenn du ein Restaurant hast, dein Job ist es ja, Gäste zu bewirten.
Also Karl bringt es gerade auf den Punkt, das möchte ich einmal kurz einwerfen, weil das ist etwas, was meine Frau und ich betreibe das 100-200 mit meiner Frau Sophie, etwas, was uns wahnsinnig macht, wenn wir selber essen gehen wollen. Wir lieben Gastronomie, wir stehen für die Gastronomie, aber wir gehen in die Gastronomie essen, um zu konsumieren, um eine maximale Diversität der eigenen Persönlichkeit des Gastronoms zu erfahren. Das ist meine Definition von, warum gehe ich essen? Ich verlasse mein Zuhause, ich kann mir auch ein Butterbrot schmieren, ich zahle Geld dafür, also was ja schon mal Luxus ist, um nicht selber abwasche etc. pp. Zu machen, Ware einkaufen und du kommst, egal ob du jetzt ein Fünf-Sterne-Haus hast oder ob du eine Frühstückspension hast oder ob du ein Sternrestaurant hast oder eine Currywurstbude oder einen Dönerladen, die Gleichgesinntheit der Lebensmittelqualitäten, die ist schon gar nicht mehr vorhanden. Wir reden jetzt schon von Nährmittelqualitäten, weil Lebensmittel sind einige Dinge, die dürfen wir gar nicht mehr so nennen. Und das hat damit zu tun, weil erstens, die Ausbildung der Gastronomen oder Köche oder Kellner oder so, die ist ja schon gar nicht mehr vorhanden. Zweitens, der zentralisierte Einkauf, weil ich kann ja Geld sparen, wenn ich auf Palette kaufe, ist dann billiger, weil guck mal, ich habe die Kerzen bei, keine Ahnung, bei dem großen Vollversorger, so heißt das ja, bei dem Vollversorger günstig kaufen können. Der hat jetzt gerade im Angebot in seiner Fleischtheke auch gerade irgendwie palettenweise Rostbeef, das kann ich ja auch mitkaufen. Mhm. Und ja, dann macht er mal irgendwas zu essen. Der Koch ist überfordert, weil kein Handwerk mehr da ist. Und wenn das Handwerk da ist, ist er halt absolut überfordert mit der schlechten, miserablen Qualität. Aber der Preisdruck ist so hoch, weil es zu günstig ist. Und so dreht sich eine Spirale aus Scheiße. Mhm. Die ist so groß und so schnell geworden, dass wir leben mitten in St. Georg und seit 4 Jahren an der langen Reihe. Ich habe noch nie erlebt, wie die Läden machen auf.
Mhm.
Da ist dann immer Pizza, Pasta, Burger, keine Ahnung was alles. Also die komplette Palette des Angebots eines Gastronoms wird dann irgendwie abgebildet. Der Laden ist total fancy, krass eingerichtet, dass du sagst, wow, die haben aber richtig investiert. 4 Wochen später, wir schließen.
Mhm.
Weil nichts mehr davon ist überhaupt irgendwie formwichtig. Also du musst da nicht irgendwie hingehen, um was zu erleben, weil du genau weißt, das ist ja ein am Reißbrett entstandenes Restaurantkonzept. Das hat nichts mit Gastronomie zu tun. Das ist eine systematisierte Gastronomie, die so aussehen soll, als wenn es der Italiener um die Ecke, dieses Gefühl von schön, toll, großartig, schön, dass ihr da seid. Der Service ist miserabel, die Qualität des Essen miserabel. Der Gastronom, der das macht, der glaubt aber, es ist egal, das wird schon irgendwie funktionieren. Das hatten wir vorhin im Auto auch mal das Gespräch. Mhm. Wir sind aber jetzt an einem Punkt angekommen, das ist den Leuten nicht egal. Mhm. Wenn meine Kinder, und es hat nicht damit, dass meine Kinder Kaviar, Hummer etc. bei PS essen, sondern wenn meine Kinder beim Essen gehen schon sagen, Papa, ich möchte das nicht aufessen. Also richtig schon verschämt sind, weil sie genau wissen, ey, Lebensmittelverschwendung ist eine Katastrophe. Mhm. Aber wenn die das Brot schon nicht essen, dann weißt du ganz genau, irgendwas stimmt da ganz gewaltig nicht. Und an diesem Punkt, da sind wir nicht in der Nähe, sondern da sind wir absolut drauf. Und das ist total schade, weil das eigentlich total Schwachsinn ist. Aber du kannst halt nichts einfacher machen, als ein Restaurant aufmachen.
Ja, das stimmt.
Das geht super schnell. Ich muss ja mittlerweile nicht mal mehr in Röhrchen kacken. Das hattest du ja früher noch als Auflage, dass du zumindest das Gesundheitszeugnis, dass du da zumindest mal eine Stuhlprobe abgeben musst. Du gehst zum Amt, nimmst einen Schein, gehst los. Hast du eine Konzession. Die Konzession kannst du auch hinterher bekommen. Kein Thema. Und dann fängst du an. Ich meine, wir bereiten Lebensmittel zu. Ne? Das geht in unseren Körper rein. Das ist super gefährlich. Das ist ein sehr verantwortungsvoller, wenn nicht sogar der Verantwortungsberuf der Welt, mit dem Arzt zusammen. Ne? Von Essen kannst du sterben. Ganz einfach. Ist egal. Gastronom kannst du immer werden. Wer nichts wird, wird.
Und diese Übermütigkeit, die dann, wenn man das so sagen kann, die dann so herrscht, die sorgt dafür, dass die Kommunikation zwischen Lieferant und Gastronom super, super schlecht geworden ist.
Mhm.
Klar gab es in der Vergangenheit, und das weiß ich auch, die ältere Generation, da ging es eigentlich permanent ums Bescheißen. Da wurde, ne, die Preise wurden zu hoch angesetzt, die Gewichte wurden manipuliert, die Ware wurde umgetauscht. Also ja, das war so. Aber heutzutage ist das ja alles irgendwie gar nicht mehr so. Also A, ist die Zeit dafür überhaupt nicht mehr da, für diesen ganzen Pimps da das zu machen. Und die, was ich vorhin schon gesagt habe, diese Planung ist ja super, super schwierig geworden. Und eigentlich ist jetzt so eine Zeit, wo man sich viel mehr, also wo der Gastronom mit sich, mit seinem Lieferant und umgekehrt, ja, viel mehr zusammensetzen muss, dass man, weil dann kannst du Geld sparen, weil du dann eigentlich die beste Ware zum besten Preis hast. Aber jeder mauschelt irgendwie so sein eigenes Süppchen. Und das ist so, jeder versucht immer genau das zu machen, was die anderen nicht tun. Und das sorgt dafür, dass ich irgendwie Anfragen habe, die total wirr sind und die gar keinen Sinn ergeben. Und dann machen sie es aber trotzdem. Ich besorge dann den Scheiß irgendwie. Der ist dann irgendwie auch nicht gut. Das ist dann auch nicht zuverlässig. Dann, ja, müssen sie irgendwie die Karten noch so gestalten, dass sie mal eine Alternative nehmen können und so. Anstatt einfach das zu nehmen, wenn du schon einen Lieferanten hast, den du ja schon lange hast. Und viele haben ja auch ihre festen Lieferanten. Der Markt ist ja ziemlich fest. Zu sagen, Mensch, was hast du denn im Moment da? Und daraus dann das Beste zu machen.
Ist das wirklich so, was du da sagst, ist, dass es wirklich so fest ist, also dass man quasi eine Lieferantenloyalität hat? Ich habe immer das Gefühl, wenn ich mal wirklich so diese Stammtischgespräche habe, wir sind auf irgendeiner Feierlichkeit, ist gar nicht so lange her, da waren wir letztens in Berlin bei dieser relativ großen Convention für Gastronomen, und da hörst du die Gespräche an, wenn dann keiner so ein Küchenchef erzählt, ja, boah, ich habe letztens bei dir auf Instagram gesehen, du hast da und da irgendwie keiner aus den Steinbutt gekauft, ja, ich habe dann Lieferant XXXXXXX, und ich war schockiert, weil ich bin ja so ein loyaler Hund, was Geschäftspartner betrifft, aber jetzt bin ich gerade.
Nee, ist so, die haben ihren Lieferanten XXXXX, aber die haben immer diese Lieferanten XXXXX. Ah. Aber du bist natürlich dann, wenn du das so machst, auch keine Nummer so ungefähr. Ne? Ja. Das ist klar, du hast dann immer einen guten Preis. Du hast dann auch, wie soll ich das sagen, du hast dann auch immer die Möglichkeit zu switchen. Wenn es natürlich hart auf hart kommt, nimmt dich keiner ernst. Das ist ja so mein Ding, was ich denke. Ich merke das ja immer wieder, wenn es dann nicht klappt.
Ja.
Und ich dann ein Notnageltelefonapparat bin, denke ich mir auch, ja gut, habe ich auch nicht so ungefähr. Weiß ich nicht. Also ich habe auch meine festen Lieferanten. Ich mache das auch nicht. Ich vergleiche auch nicht Preise, weil wenn ich jetzt, sagen wir mal, bei Lachs permanent immer nur da kaufen würde, wo es am günstigsten ist, dann A, laufe ich Gefahr, dass ich ab und zu mal nichts bekomme. Das wäre für mich tödlich. Und B, übers Jahr gesehen, es ist das Gleiche.
Ich glaube ja nach wie vor, dass diese ganze Preisthematik etwas ist, es wird ein bisschen günstiger, ja, aber dann kriegst du auf der anderen Seite, kriegst du da halt die Lieferkosten um die Ohren gehauen. Dann wird es da ein bisschen teurer und dann versuchen, also was ich ganz schlimm finde, ist, wenn du mit großen Leuten sprichst und nicht Gastronomen, sondern mit großen, ja, wie sagt man das, Vollversorgern, sowas wie Metro, kann man ja ruhig mal sagen, ist mir völlig egal, ist ja einer der größten Handelskonzerne der Welt, wenn nicht sogar der größte Handelskonzern der Welt. Und dann kommt dann irgendwie so ein Typ vorbei und will mit uns sprechen, der was hier mit der Waren, wie heißt das nochmal, die Werbekosten, Rückgewinnung, was erzählen die da mal, am Ende des Jahres kannst du da irgendwie den WKZ?
Eine Jahresrückvergütung?
Ja, oder irgendwie so ein Kram. Also du musst dir ja vorstellen, für Menschen, die das nicht wissen, dass 100, 200 hat 30 Sitzplätze. Wir machen bei der Metro, würde ich sagen, einen Jahresumsatz von 6.000 Euro. Wir kaufen halt nichts. Also nichts. Also außer Schwämme, blaue Rolle und Froschseife, das war's.
Und den Schokoladenweihnachtsmann an der Kasse noch.
Aber du hast halt echt Gespräche. Du hast halt wirklich Gespräche mit solchen Leuten, die bauen das riesengroß auf und denkst dir so, Leute, nein. Nein, 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 nein.
Also für mich als Gastronom wäre es eigentlich auch lästig, wenn ich jetzt wüsste, ich müsste 4 oder 5 erstmal kontaktieren. Ist ja auch ein Zeitfaktor für mich.
Die beschäftigen sich nicht mehr mit dir. Der Lieferant beschäftigt sich nicht mit der Thematik, wen habe ich da eigentlich vor mir sitzen. Ja. Da kam man und denkt, ein Typ bei uns hat geklingelt. Ich meine, unten bei uns steht ein Riesenschild. 100 Best Chef, 2 Michelin-Sterne. Dann steht daneben das Schild World 50 Best Restaurant Discovery. Dann steht da das Schild. Also du kannst, wenn du dich beschäftigst, damit auseinandersetzt, kannst du sehen, dass wir ein kleines Gourmet-Restaurant sind.
Ja. So,
kommt der Arne, will Theka-Ente verkaufen. Aber nicht irgendwie so, ich rede nicht von Theka-Ente, ist ja nicht schlimm, sondern kartonweise Theka-Enten. Es ist jetzt ja bald Weihnachten.
Aber du hast doch Gleisanschluss da hinten, oder?
So. Aber was ich damit zum Ausdruck bringe, ja, du stehst da einfach und denkst, ey, das ist Kaffee, haben sie jetzt einen Termin gemacht, da sind sie hergekommen. Ich sage, krass, der kommt jetzt mit dem Lebensmittelpunkt, der will uns jetzt irgendwas Tolles verkaufen. Nein,
Ja, und vielleicht freust du dich auf irgendwas Neues, Tolles.
Ich bin tatsächlich so naiv und habe mich echt gefreut. Ich habe mich aber auch ganz doll nicht vorbereitet. Also auch nicht da gegoogelt, was das eigentlich für ein Hansel ist, weil er eine ganz hochwertige Visitenkarte dagelassen hat und dann meiner Mitarbeiter gesagt haben, ja, der Herr Imbusch ist in 2 Stunden wieder da, der ist beim Baumarkt, können Sie nochmal wiederkommen. Und ich habe mich gesagt, krass, cool, nehme ich mir kurz Zeit, mach den anderen Termin ein bisschen später, einen Kaffee trinken. Das ist der Hammer. Die beschäftigen sich nicht mehr mit dem, was du tust. Und das ist ja etwas, was mich maßlos aufregt, weil ich glaube, wir haben so viel zu tun, wir haben so viel zu machen. Ich weiß eigentlich genau, was ich möchte, weil wenn ich Fisch haben möchte, weiß ich, ich möchte Fisch haben. Dann brauche ich kein Pferd, dann brauche ich kein Schwein, sondern Fisch. Und dann kümmere ich mich darum, in einen Kontakt zu treten mit jemandem, der da eine Expertise hat. Und zwar diese Expertise, die ist ja schon mal weitaus größer als meine, weil ich habe maximal mit, keine Ahnung, 30 Kilo am Tag zu tun. Da ist jemand, der hat damit palettenweise zu tun. Das macht er nicht erst seit gestern oder vorgestern, sondern macht das seit er denken kann. Seit er im Berufsleben steht, macht er das. Also muss das schon vernünftig sein. Und wenn dann noch der menschliche Faktor dazu kommt, dass man denkt, oh Mensch, der ist nicht auf den Kopf gefallen und vor allen Dingen, der will nicht nur Geld verdienen, sondern der macht das richtig gerne. Mhm. Dann ist das ja schon mal die halbe Miete. Und wenn du dann aber anfängst, wirklich dem anderen, deinem Gegenüber auch Raum zu geben in der Kommunikation und nicht nur zu sagen, ich brauche das jetzt aber zu dem und dem Zeitpunkt und zu dem und dem Preis, dann macht das Ganze auch tatsächlich richtig Spaß. Dann ruft man gerne an und dann kommuniziert man auch gerne mit.
Es funktioniert dann auch ganz anders. Also ich habe das ja auch gemerkt. Also das ist, wenn es wirklich, klar, egal wie groß du bist oder wie klein du bist, es muss am Ende funktionieren irgendwie. Ja, natürlich. Aber ich denke auch, wenn man sich wirklich darauf verlassen kann, du sagst mir, was du haben willst. Klar, muss man auch über Preise reden, das ist gar keine Frage. Wo wir haben es auch mal nicht getan und das ist natürlich ein bisschen explodiert. Aber
ein bisschen.
Das habe ich angekündigt, dass das so kommt. Nein, um nochmal zu sagen, die Leute, die dann sich bei jedem Lieferanten immer das Beste raussuchen. Ich glaube, dass sie übers Jahr nicht sparen. Nein. Weil ich merke es ja auch immer wieder, wenn sie sagen, ah, hier Chefskulinar zum Beispiel, haben wir auch mit drüber gesagt, da kriege ich auch noch 3% Jahresrückvergütung. Aber wer merkt denn 3% Preiserhöhung bei Butter, bei Nudeln?
Nein.
Kein Schwein merkt das. Richtig. Das ist unmöglich. Und wahrscheinlich am Ende des Jahres hast du sogar noch mal draufgezahlt, weil diese permanenten Schreiben, die du ja bekommst, von, ich kriege sie ja auch von Lieferanten. Wir mussten jetzt hier nochmal den Dieselzuschlag um 5,4% erhöhen. Wir mussten,
weil anders ging nicht.
Ja. Du wirst vorne gestreichelt und hinten gefickt.
So. Sag mal. Das ist ja ein Podcast.
Du hast ja Kreislauf der Scheiße vorhin schon gesagt.
Ja, das ist ja. Also.
So, ich. Den hau ich nochmal auch nochmal.
Großartig. Achtung, Achtung, Captain Niveau, wir sehen. Ja.
Und wenn du deinem.
Entschuldigung, toll.
Ruhige dich doch mal.
Ja, ist sehr gut, Entschuldigung.
Und ich denke, das ist natürlich aber auch wieder in meiner Bubble, in meiner Welt erzählt, wenn ein Kunde mir so viel Vertrauen entgegenbringt, ich glaube, viel mehr Druck kannst du gar nicht ausüben. Also wenn du jetzt rumschreist und sagst, ich brauche das, nee, wichtig, dann, ja okay, habe ich zur Kenntnis genommen. Aber wenn einer sagt, du Mensch, wie sieht's aus, kriegen wir das hin und ich vertraue dir da und so, das ist ja viel größerer Druck.
Ja, stimmt.
Also viel größerer Druck.
Wenn du Anspruch an dein täglich Tun hast, ist das eigentlich das Maximalste, was du bekommen kannst.
Genau.
Aber da gibt's ja auch viele, die es nicht haben. Und wenn wir mal in dem kleinsten Laden anfangen, ich weiß vor vielen Jahren, oder das hast du mir, glaube ich, auch mal erzählt, an den Landungsbrücken steht ein Fischladen, da ist ein Inder dahinter. Ich habe nichts gegen Inder, viele Inder sind gute Freunde.
Habe ich nicht erzählt.
Und dann habe ich es erlebt, der verkauft Fischbrötchen und Backfisch und sowas und der verkauft dir für viel Geld und die Leute gehen weg, beißen 2 Mal ab und kommen zurück und sagen, ey Junge, das kannst du nicht essen. Und dann beschimpft er die einfach, geh weg, weil der einfach weiß, da kommen jeden Tag 40 Busse, das ist dem egal.
Das sicher ist
schmeißt
das
egal. Den Müll, da kommt der nächste und die legen gar keinen Wert drauf.
Genau.
Also in der Gastronomie, in der größeren ist es wahrscheinlich nicht ganz so, aber ich glaube, solche gibt es da auch, das habe ich auch selbst schon erlebt.
Dass man da auch, das ist Konzept, also Entschuldigung, das ist ganz klares Konzept, weil die Menschen wissen, das interessiert die Leute nicht. Mhm. Und nochmal, das, was ich mache beruflich, das mache ich, weil ich wirklich extrem gut bin in dem, was ich tue. Mhm. Aber wenn ich normal essen gehe, sind so viele Faktoren für mich auch viel wichtiger als meine olfaktorische Wahrnehmung und meine Expertise in einer Kaukraftanalyse von Fleischqualitäten. Mhm. Sondern dann schlucke ich einfach runter und denke, ja, muss nicht sein. Aber das ist bei vielen, vielen Gastronomen, auch egal in welcher Kategorie, einfach Konzept, weil die genau wissen, drauf geschissen. Der kommt eh wieder.
Aber genau, Zielgruppe ist natürlich immer entscheidend. So, also wer ist deine Zielgruppe, worauf ziele ich an? Dann kannst du natürlich, wenn du weißt, du lebst von Touris und Hamburg hat nochmal Touris und die kommen sowieso jeden Tag und wenn der morgen nicht mehr kommt, kann es mir scheißegal sein. Klar, dann kannst du auch Müll verkaufen.
Wobei ich glaube, wenn du was Gutes verkaufst und es ist noch ein Tick teurer, verkaufst du es trotzdem.
Nee, glaube ich nicht. Also nein, denke ich nicht. Aber wenn du in Hamburg ein Restaurant hast, vielleicht sogar noch irgendwo in einem Wohngebiet in Eppendorf oder Winterhude oder so, wo du wirklich davon abhängig bist, davon lebst und davon abhängig bist, dass die Leute, die da wohnen und vielleicht noch ein bisschen größeren Umkreis, regelmäßig zu dir kommen und ihr Geld bei dir lassen, dann musst du denen was bieten. Mhm. Und da kannst du nicht irgendwie, klar, diese kleinen Gastronomen machen das auch nicht, dieses Thema ist ja jetzt schon gar nicht mehr so richtig besprochen, aber die machen jetzt keinen Zentraleinkauf oder wollen palettenweise irgendwas kaufen. Aber auch da ist es wieder so, die Qualität, entweder sie ist gut oder du kannst den Laden zumachen, weil die Leute kochen ja auch zu Hause viel.
Ja.
Die teilweise können die besser kochen, als das der Gastronom in dem Moment da auf den Tisch bringt. Und das darf natürlich nicht sein.
Ja, weil das Erlebnis, also das gastronomische Erlebnis meistens vor das kulinarische gestellt wird. Weil das ist vollkommen richtig. Die Leute, das erleben wir ja, wenn wir zum Beispiel privat gebucht werden und die sagen, ey, ich gönne mir mal das 100, 200 zu Hause und wir kochen dann mir für 10, 12 oder für 20 Leute. Und du siehst das und guckst in den Kühlschrank bei den Leuten rein und denkst,
upsala.
Alter, was ist denn hier los? Also du merkst halt richtig, ne? Es hat schon einen Grund, warum die Stammgäste bei uns sind, weil ja, wir können das so zubereiten, dass es selbst für die halt überfordernd ist und halt total fordernd ist und Spaß macht. Aber die Qualität des Amateurkochs, das ist einfach unglaublich. Und da hat Karl vollkommen recht. Den kannst du halt nicht doof kommen. Da musst du halt schon was auf den Teller packen.
Hängt, glaube ich, aber auch mit der Ausbildung zusammen, oder? Eigentlich, einmal, wie du sagst, rein rechtlich, wenn ich jetzt morgen ein Restaurant aufmachen möchte, kann ich es machen.
Friseur braucht Meister, Koch braucht gar nichts. Also ein Restaurant braucht gar nichts.
Ja.
Nichts.
Hm. Ja.
Riesenproblem.
Ist ein Problem. Also es ist wirklich so, wie gesagt, und in nächster Zeit wird es noch viel wichtiger. Und es ist ja egal, ob ich das jetzt bin oder auch, ob das der Fleischlieferant ist oder der Gemüselieferant, dass man muss mit seinen Gastronomen in Austausch sein. Also und mit seinen Lieferanten auch vor allem. Man muss wirklich viel mehr miteinander reden, auch wenn das super anstrengend ist und weil man 1000 Baustellen hat und das nicht kann. Aber wenn du wirklich sparen willst, dann darfst du um Gottes Willen nicht an der Qualität sparen, weil du musst mehr wegschmeißen, du musst mehr wegschneiden, du hast Reklamationen. Das Schlimme ist ja, Menschen reklamieren ja nicht, die kommen einfach nicht mehr. Die sagen ja nicht, also Mensch, das war aber heute nicht so gut, wenn wir nächstes Mal kommen, wäre schön, wenn das wieder eine bessere Qualität wäre. Die kommen einfach nicht mehr. Die kommen dann vielleicht noch ein zweites Mal und sagen, komm, wir probieren es jetzt nochmal. Und dann kommen die irgendwann nicht mehr. Mhm. Und das kriegen viele nicht mit, weil sie dann vielleicht auch zu groß sind und der Laden über eine gewisse Zeit trotzdem immer voll ist und läuft. Aber
du bist halt grundfrequentiert.
Genau.
Aber du merkst halt gar nicht mehr, okay, das sind jetzt nicht irgendwie 2 Reklamationen bei 1000 Essen gewesen, sondern das waren jetzt irgendwie schon 10 Reklamationen. Und darauf halt, was du genau sagst, ist halt genau das ist halt der Gast dann. Und gerade in Hamburg ist das richtig krass, der Hamburger Gast. Wenn du den halt irgendwie mal doof gekommen bist, dann hast du ihn verloren. Er kommt nie wieder, kannst dich auf den Kopf stellen. Wenn du den gewonnen hast, dann ist der Gast der treueste überhaupt, der Hamburger Gast. Aber bei solchen Sachen, wenn die Qualität nicht passt, und das hat nur damit zu tun, dass wenn der Lieferant aufhört mit dem Gastronom in Kontakt zu treten.
Hängt das auch mit Kernkompetenzen zusammen, finde ich. Also mit auf deiner Seite und natürlich Thomas auch auf deiner Seite. Ganz klar. Und wenn man da im vernünftigen Austausch ist, kann man da super Ergebnisse erzielen.
Ist so. Und wenn jetzt die Gastronomen anfangen, sich gerade jetzt, wenn der Markt so schlecht ist, mit günstigen Preisen noch gegenseitig zu betteln, dann haben wir wieder diese Spirale der Scheiße, von der du gesprochen hast, weil dann wird der noch günstiger und der noch günstiger. Am Ende geht es dann wieder auf die Qualität. Die muss dann nämlich noch schlechter werden, damit sie noch günstiger wird. Das Personal kann noch schlechter bezahlt werden.
Ja, was gar nicht mehr bezahlt
wird. Oder gar nicht. Man spart dann noch mehr ein. Die Leute in der Küche sind überfordert. Die kriegen kaum noch das Volumen gewuppt. Ja. Ebenso im Service. Da hast du dann nur noch Ungelernte, die viel runterschmeißen, viel kaputt machen, einen schlechten Service machen, nicht gut verkaufen. Und das ist, also wirklich, wenn du Gastgeber bist, ist das genau der falsche Weg. Und ich sehe es überall und ich mache das ja nun wirklich schon seit 20 Jahren. Es ist ja nicht so, auch wenn ich kein Gastronom bin, aber ich betreue ja Gastronomen schon seit vielen Jahren.
Und du gehst ja auch leidenschaftlich gerne essen.
Nicht mehr so oft.
Siehst du, genau, das haben wir ja schon ganz, ganz oft gehabt, das Gespräch, aber das hat ja auch einen Grund, warum nicht mehr so oft. Du bist ja nicht der, der sagt, ich muss jetzt einen Stern essen, weil die Qualität, sondern du bist ja beim, du gehst gerne auswärts essen, so Punkt. Aber das ist halt unglaublich schwierig, auswärts zu essen, wenn du einen gewissen Qualitätsanspruch, nicht Sterne-Qualitätsanspruch, sondern wirklich einen gewissen Qualitätsanspruch. Er beschäftigt sich ja auch jeden Tag mit auserlesenen Produkten und hochwertigen Lebensmitteln. Das tue ich ja auch jeden Tag. Mhm. Wenn du halt quasi schon bei der Edeka um der Ecke höherwertige Lebensmittel einkaufen kannst, als das, was auf deinem Teller liegt, dann macht das halt irgendwann auch keinen Spaß mehr. Dann ist das auch nicht mehr cool.
Meine Frau hat neulich zu einem gesagt, da haben wir nur ein Schnitzel, also ein Wiener, original Wiener Schnitzel mit Bratkartoffeln gegessen hat, meine Frau zu dem, die waren auch wirklich nicht doll. Warum soll ich zu Ihnen kommen? Ich bin kein guter Koch, aber die Bratkartoffeln mache ich besser. Warum soll ich hierher kommen?
Richtig.
Und dann guckt sie an. Also ich gehe mal kurz in die Küche. Das war dann nett. Der kam dann auch und sagte, ah, das war jetzt doof. Und da, ich habe nicht in die Pfanne geguckt. Wir haben gerade viel und hin und her. Will ich alles gar nicht hören, aber der kam zumindest aus der Küche und hat auch gesagt, das geht aufs Haus und sorry, das ist nun mal nicht das, was wir hier ausliefern und das ist dann noch okay. Aber
genau, die 20 Cent, die du dann auf die 20 Kilo Kartoffeln gespart hast, hast du da schon wieder in den Müll geschmissen.
Genau.
Ist so. Also
absolut. Und es geht ja weiter. Es geht ja jetzt so, jetzt waren wir neulich mit Freunden, wollten wir, wo wollen wir hin? Wollen wir dahin? Und dann sagst du natürlich, obwohl das vielleicht nur 5 schlechte Minuten waren in dem Laden, was haben wir denn noch?
Ja, so. Wo können wir noch hingehen? Und das ist dann abgefrühstückt. Das Thema ist dann durch, das geht dann raus aus der Birne und dann ist egal, der Nächste, der fragt, da hast du es gar nicht mehr auf dem Zettel.
Ja.
Aber davon leben wir in der Gastronomie. Wir leben davon, dass ihr miteinander sprecht, dass ihr als Gäste sagt, boah, das war so cool, das war so lecker. Und auch so eine gerechtfertigte Reklamation, da hätte ich es als Gastronom, egal ob ich jetzt eine Schnitzel der Bratkartoffeln machen würde, ich sage, selbstverständlich zahlen Sie das nicht, aber bitte, bitte, bitte habe ich die Chance, das noch einmal zu machen. Aber glauben Sie mir, Sie wollen sagen, Sie machen Bratkartoffeln, ich bin der König der Bratkartoffeln. Also da musst du halt wirklich versuchen, diesen Gast mit allem, was du hast, wieder an dich anzubinden.
Und diese Kommunikation kann nur gutes Personal.
Richtig, genau. Ja.
Das Leute, die hinterm Laden stehen, die nicht morgens zur Arbeit kommen und kotzen, weil sie irgendwie für 15 Euro die Stunde sich irgendwie abmühen müssen, so ungefähr. Und das kriegst du so nicht umgesetzt. Das ist, wie gesagt, und dieser Trend gerade wirklich an dem Grundprodukt, also das Nahrungsmittel zu sparen und das Personal zu sparen, das wird, glaube ich, jetzt der Tod vieler, vieler Gastronomen werden, weil die Menschen, die jetzt noch Geld haben, essen zu gehen, die haben Anforderungen. Klar gibt es auch viele Nischen und es gibt auch immer noch den Griechen um die Ecke und es gibt, also das soll jetzt nicht abwertend klingen, oder den Dönermann oder sowas, aber das ist was ganz anderes aus meiner Sicht irgendwie. Ja. Da gibt es keinen Anspruch. Da weißt du, was du kriegst. Das tue ich mir sogar mal.
Das ist ja kein Essen gehen, das ist ja eine Impuls. Ich habe Appetitentscheidung.
Ich habe Bock auf Fett und Salz.
So genau. Ja, das ist jetzt kein, ich gehe nicht essen. Also Essen gehen bedeutet ja, du hast eine handwerklich kulinarische Darbietung mit einer Servierkraft. So, das ist ein Restaurantbesuch. Alles andere ist tatsächlich nur, wie gesagt, was hier dieser Impuls, ich gehe einem kulinarischen Impuls nach.
Genau.
Das kann man aber auch ganz, ganz klar differenziert auch so darstellen, weil da hast du ja auch kein Qualitätsdenken, kein Qualitätsanspruch, sondern willst aber nur, gib, ich hab Bock. Ja, das, was wir jetzt gerade aktuell in der Gastronomie erleben, das ist leider so schlimm, wie Karl das gerade skizziert hat. Das ist.
Aber wie ist das bei dir eigentlich? Wie viel Zeit investierst du in den Einkauf? Ich meine nicht den Entstehungsprozess, sondern dann das laufende Geschäft.
Im laufenden Geschäft?
Ja. Gar nicht mehr, oder?
Nein.
Richtig.
Nein, wenn ich mit dir gesprochen habe, dann vielleicht nochmal, wenn wir uns dann einmal die Woche kurz connecten, was dann auch gehen könnte. Das ist bei allen Sachen so. Das muss, wenn ich das mache, darf ich danach keine Kommunikation mehr haben, weil dafür
fehlt die Zeit.
Nee, aber wie geht es denn bei dir los?
Ich habe ja keine Ahnung. Das ist ja dein Job.
Nee. Ich will nur darauf, die Leute, die dann XXXX-Lieferant haben, die beschäftigen sich jeden Tag mit dem Einkauf.
Nee.
Und ich denke auch, dass das Kapazitäten sind, die man ballen kann. Und
total.
Das bisschen, was du mehr bezahlst, weil, wie gesagt, du übst auch Druck aus, wenn du viel kaufst beim Lieferanten.
Ja.
Und der wird alles dafür tun, dass du nicht woanders hingehst. Ja. Und sobald du sagst, du pass mal auf, der macht mir den und den Preis, dann wird dir der Lieferant auch den und den Preis machen. Mhm. Das ist, weil ich bei mir ist ja auch so, ich habe auch so ein paar Leute früher in der Vergangenheit verloren als Kunden, hat diverse Gründe gehabt, wo die Kommunikation gefehlt hat, die dann gesagt haben, pass mal auf, warum bezahle ich hier irgendwie 12,90 Euro für Seelachsfilet bei dir, wenn ich woanders irgendwie 8 Euro bezahle. Mhm. Diese Kommunikation war aber nicht da. Der ist dann einfach irgendwann weggegangen und kauft jetzt günstig und kauft auch eine Ware, die ich auch liefern könnte, in einer besseren Qualität zum selben Preis, weil sie einfach ein bisschen besser ist einfach. Aber das ist so, das ist für mich schade und ich weiß auch, dass das für den Kunden schade ist, weil er jetzt viel mehr Arbeit hat.
Gehen wir jetzt davon aus, dass der das auch weiß oder dass dem das auch, also als Gastronom auch scheißegal ist?
Weiß ich nicht.
Das sind ja zwei Sachen. Das eine ist es mir egal. Ich weiß, das ist schlechter. Ich verkaufe das gleiche Geld. Die Leute, die in mein Restaurant kommen, sind blöd. Oder gibt es auch welche, die jetzt den Unterschied selbst auch gar nicht merken, weil sie dann denken, der muss da Panade drauf. Also sehr platt, weiß ich, aber ihr seid halt auf dem Niveau der Experten und ich glaube, dass da draußen,
leider recht, leider richtig.
Und dass da draußen ganz viele sind, die sich Experten nennen, aber das eben nicht sind.
Und das gar nicht, jetzt wo ich diese
diese Aussage gerade gehört habe, die meinen das ja auch gar nicht in böse oder sie, oder nee, abwerten nee, nee. Oder was weiß ich, sondern einfach tatsächlich rein aus Unwissenheit nicht, weil sie entweder nicht gelernt haben oder halt nicht diese unfassbare Expertise an den Tag legen, wie wir sie machen. Nur du hast ja gerade gesagt, dass die wirklich, die beschäftigen sich täglich mit dem Einkauf, dass dafür
ja, genau.
durchdrehen.
Das ist ja auch nicht der Beruf des Kochs, finde ich. Also das gehört ansatzweise dazu. Ich hätte jetzt aber gedacht, dass das früher so ist, dass gerade bei dir, der ja auch saisonal sich Gerichte ausdenkt und neue Sachen kreiert, dann natürlich überlegen muss, das kann ich jetzt nicht mal, weil das gibt's jetzt gerade gar nicht. Das ist Richtig. Ja noch aufwendiger, als ja. zu sagen, das gibt das immer. Das Ganze, das ist halt auf der Karte und es ist egal, ob zu Ostern, Weihnachten oder im Mai. Also dann muss man ja schon anders planen, als einfach nur, wie wir es auch schon hatten, in die Metro fahren und ich muss diesmal an dieses Regal und an dieses Regal. Also du fängst ja schon anders an.
Ja, ich fange nicht anders an. Ich habe, wie eingangs erwähnt, ich habe von Anfang an mich mit dem Thema ganz, ganz anders auseinandergesetzt, mit der Gastronomie, mit der Küche. Nur ich habe halt einfach tatsächlich, unabhängig jetzt von Karl, dass ich ihn sehr schätze und dass wir toll miteinander harmonieren, auch wenn ich wenig kaufe bei ihm, ist das bei allen Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, so. Ich kann nicht sagen, wann ich das letzte Mal selber entschieden habe, was wirklich an Lebensmittel im Restaurant ist. Außer ich will Karl ärgern und sag mal, wie sieht's eigentlich aus? Ich hätte jetzt gern einen doppelt gestopften Hornhecht, der irgendwie nur aus der Region kommt.
Oder Stör.
Ja, und dann so Karl.
Geil. Ja. Das ist ja auch was. Thomas hat zum Beispiel mal Stör mir gegeben und ich hasse Stör. Aber trotzdem, ich habe es gegessen und bin auch danach nochmal weiter zu ihm gekommen, weil ich weiß, so. Der Stör war sicherlich fachlich exzellent zubereitet, aber er war einfach eklig für mich. So. Also,
der war nicht eklig,
sag mal. Nein, eklig nicht, der war widerlich.
Wenn du ein Banause bist, sag mal. Was ich auf jeden Fall sagen möchte, ist, wenn man, egal ob man jetzt gelernt ist oder nicht, wichtiger ist tatsächlich, dass du einen Lieferantenstamm hast oder einen Erzeugerstamm, wie auch immer man das nennen möchte, was für eine Couleur von Art von Gastronomie machen möchtest. Du musst ihnen aber auch den Raum geben, ihren Job zu machen.
Mhm.
Also ganz, ganz klar. Und da ist der Letzte, und das kann ich tatsächlich, ich bin stolzer Jungunternehmer, ja. Geld ist der letzte Gedanke, den ich habe.
Mhm.
Wenn ich mit Karl über Preise spreche, dann machen wir uns beide zum Schluss eigentlich nur noch selbst über uns selber lustig, weil er dann sagt, ja, ich kann es ja nicht ändern. Und ich sage, ja, klar, du Verbrecher, du machst da wieder. Also das sind alles so Themen, das habe ich mit Andreas Westphal, unserem Schlachter, genau das Gleiche. Wenn er dann irgendwie Lieferschein schickt, dann sage ich, ich habe jetzt keine Ahnung, was für den Rinderrücken, weil es sind ja mehr oder weniger auch dann unsere eigenen Tiere, weil wir sie als Kälber dann mal gekauft haben, die haben sich wieder vermehrt, etc. pp. So, dann kostet die Zunge mal auf einmal 13 Euro das Kilo, dann kostet die Backe auf einmal wieder das, dann hat aber noch eine Leber dazu, ja, das ist dann wieder so. Also diese ganzen Sachen, ich muss den Leuten vertrauen, was ja, da ist. Aber wenn ich aber eine Gastronomie betreibe, wo es dann um Kommasentstellen geht, dann ist das natürlich nicht möglich. Hm. So, du kannst aber ein Lebensmittel schon gar nicht so aufteilen, das funktioniert nicht. So, da musst du alles mit der Waage arbeiten. Das ist dann wieder unmenschlich in der Situation der Küche. Das kannst du einfach nicht. Ich habe mal ein Restaurant mitbegleitet, die haben sich ISO zertifizieren lassen. Und da ist das ja natürlich, das ist Vorgabe von der ISO, ne? Das ist Vorgabe in einem Audit, dass du das alles so machen musst. Da kann ich nur sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung, wie ich das da erlebt habe, das ist nicht machbar. Das ist natürlich ganz, ganz toll für den Unternehmer, dass du sagen kannst, hey, der hat jetzt einen Warenansatz von 21,83, ja, aber ich muss natürlich dann auch den Blut-Fleisch-Putzverlust, der im Vakuumbeutel eines Rinderfilets zurückbleibt, natürlich auch auswiegen. So, dann fragst du dich mal, okay, der das dann macht, der kann natürlich dann auch so weit denken, dass er das dann macht. Das ist totaler Quatsch. Das funktioniert nicht. Und das ist halt so weit weg von der gelebten Realität eines Restaurantbesuchs, das kannst du dem Gast ja auch gar nicht mehr erklären.
Aber das ist auch nicht notwendig dann, oder?
So. Nicht notwendig.
Das ist so weit weg.
Wenn du dein Restaurant so betreiben möchtest, dass du sagst, du willst irgendwie Kampfpreise angeben, dass du irgendwie versuchst, da noch eine sensationelle Marge rauszuhalten, wenn der Gast einen Pro-Kopf-Umsatz von 20 Euro hat, dann sagst du, die 15 Euro gehen aber in meine Tasche, dann geht das nicht anders.
Mhm. Also erst gerade, genau, und gerade wenn du, Entschuldigung, ja, und gerade wenn du so ein Gastronomiebetrieb bist, wo du wirklich Hunderte von Kilos jeden Monat oder vielleicht sogar Tausende von Kilos. Es gibt ja auch Gastronomen, die vielleicht 1000 Kilo Sitzungen im Monat durchballern. Da ist es ja noch wichtiger, gerade wenn der Gedanke kommt, pass auf, wir machen das jetzt mit Tiefkühlware und so weiter und so fort, wo ich immer wieder auch predige und predige und predige. wenn wir Preise vergleichen, über wie viel Glasur sprechen wir? Über wie viel wirkliche Glasur sprechen wir? Lass uns das mal auftauen. Sind das wirklich 20% oder sind das 30% vielleicht, weil die noch gespritzt sind und so? Und da wird immer nicht richtig zugehört. Und da wird immer gedacht, so ja, der will auf jeden Fall nur das Produkt bei uns platzieren und er hat Angst, uns als Kunden zu verlieren und bla bla bla. Ja. Und da stoße ich mit der Wahrheit, Entschuldigung, ich bin gleich fertig, ja, da stoße ich mit der Wahrheit immer auf taube Ohren. Mhm. Und ich verstehe nicht, wo dieses Misstrauen herkommt. Ja,
die fühlen sich, glaube ich, in ihrer Kompetenz dann auch.
Nee, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich glaube nicht, dass es das ist.
Das ist vollkommen das. Weil du hast es damals, du hast mir so den Arsch aufgerissen bei einem Telefonat. Ich habe erst mit deinem Papa telefoniert. Da ging es darum, ich habe da Wochenendbestellungen abgegeben für den Off-Club damals noch, meine erste Küchenchefstelle. Und ich wollte auf die Karte nehmen, weil ich stehe total auf ein Kilo Gambas mit so ein bisschen Chili dran, ein bisschen Knoblauch und dann so mit der Hände esst, großartig. Und ich sage, mit dem Besitzer des Restaurants gesprochen, was das denn maximal kosten darf. Und er sagt, ja, nicht mehr als 50 Euro. Und ich sage, boah, Kilo, und dann mit Karl telefoniert und Karl wieder die Sachen runtergeraten hat, was er alles hätte. Und dann ich natürlich, ja, große Ahnung, ich bin ja der größte Koch aller Zeiten, ich bin ja stolz und Handwerker und kann das alles. Und dann, genau das ist das gewesen. Ich sollte nämlich die Preise von allen Lieferanten vergleichen, die dieses Produkt anbieten, habe das auch getan, habe das ihm natürlich nicht gesagt, sondern hatte alle meine Preise natürlich mit dem exakt gleichen Produkt. Mhm. Und dann hat er genau diese Geschichte angefangen zu erzählen, bis es dann bei mir immer einen Klick gemacht hat und er gesagt, weißt du was, drauf geschissen, ich schicke dir zu morgen zwei Tüten von unseren eigenen, das waren, was hast du da für eine Größe, das waren 8-12er, das waren so riesige Abhaben, das waren unfassbar geile Garnelen. Da war auch euer Logo drauf auf der Tüte. Mhm. Erinnerst du dich daran?
War das schon im Off-Club, ja?
Ja. Okay. Ja, das war so ein wirklich so ein für mich in der persönlichen Entwicklung als Koch ein absolutes, der hat mir mit der Holzlatte ins Gesicht geschlagen, der Herr Niemsen. Und zwar vollkommen zu Recht, weil ich habe gesagt, das. Und jetzt hinten raus, dadurch, dass die Qualität von diesem Produkt so überragend besser war als alles andere, was ich vorher getestet habe, habe ich, ja, das ist richtig, rein kalkulatorisch, nur 12 Euro mit pro Portion quasi Gewinn gemacht. Aber das Ding ist halt jeden Tag zwei, dreimal gelaufen. Mhm. Und es wäre niemals so oft gelaufen, weil wenn es dann bestellt worden ist, sind diese Leute tatsächlich deswegen wiedergekommen, weil du diese Opulenz, dieses Krasse, dieses konntest du in keinem anderen Restaurant so in dieser Qualität essen. Hätte ich aber niemals gemacht, weil ich bin ja gedrungen worden von der Unternehmensführung, Preis. Ich musste vergleichen, habe aber gar keine Ahnung. Ich bin Koch, ich habe doch keine Ahnung von was du sagst, von Glasurgewichten. Das weiß ich nicht. Und vor allem, dann hast du noch Glasuren da drauf, die waren auch noch mit Salz versetzt und so kam. Das hat ja alles das kaputt gemacht, was ich eigentlich erzählen wollte als Koch.
Und das du wirst verarscht. Also richtig, du wirst wirklich verarscht, aber du siehst, du als Koch, so wie du es gesagt hast, du hast dann die Verkäufer, die wollen dir alle ihr Produkt anbieten und du siehst ja nur den Preis. Ja. Und es heißt alles das Gleiche. Jetzt in deinem Beispiel Garnele 8-12er, also 8 bis 12 Stück per Lipp. Also 20 Stück ungefähr im Beutel, wenn überhaupt. Mehr meistens. Und dann siehst du die Preise und dann siehst du, okay, der ist 5 Euro teurer als der. Aber der hat vielleicht 10% Glasur, der hat 20% Glasur, der hat 30% Glasur. Die sind vielleicht noch injiziert, heißt, das ist nicht nur die Glasur noch drumherum, sondern da ist sogar noch was im Produkt drinne und so weiter. Und das weiß ich, weil ich natürlich die Produktdatenblätter sehe, weil ich den Einkauf mache, weil ich dieses Zeug tonnenweise verkaufe, selber auch schon mal aufgetaut habe und auch die Unterschiede kenne und dann irgendwann für mich natürlich auch meine Philosophie im Laden durchsetze und sage, nein, so einen Müll möchte ich nicht verkaufen. Aber das am Kunden zu kommunizieren, so dass er dir auch glaubt, also manche gehen ja auch gar nicht drauf ein. Also ich hatte mal einen Kunden, der hat dann wirklich gesagt, okay, pass auf, ich mache das jetzt mal, so wie du sagst. Ich kaufe jetzt mal hier, da ein Kilo, da ein Kilo, da ein Kilo, tau die mal auf, lass die mal über Nacht im GM-Blech liegen und guck da mal nach zwei Tagen, was dabei überbleibt. Und bei einem Beutel von einem Lieferanten waren, das sind ja eh nur 800 Gramm netto meistens, diese Beutel, waren nur noch 380 Gramm übrig.
Krass.
So, und klar, manche sagen, ja, ich gehe eh per Stück raus, aber so kannst du ja nicht rechnen. Das ist ja
genau, das ist das. Aber so. Erstens lernst du das nicht. Zweitens, wenn du dann in einer Position des Küchenchefs bist, was du heutzutage schon viel zu früh bist, also ich war auch viel zu früh Küchenchef, kulinarisch war ich definitiv so weit, das zu machen, aber niemals im Leben im Bereich Einkauf und Personalführung. Und das sind alles Themen, wenn dich da keiner an die Hand nimmt, dann glaubst du, das ist in Ordnung so, dann bist du der Getriebene, aber hörst gar nicht mehr zu und verstehst doch gar nicht mehr, was es da eigentlich geht. Weil das da, was Karl gerade erzählt hat, Ich weiß das, aber weil ich mit, als ich, da war ich 24, da hat er mir den Arsch aufgerissen. Mhm. Und er hat das ja nicht freundlich gesagt, weil er echt gemerkt hat, ey, ich habe die Schnauze voll, was telefoniere ich
jetzt mit dir? Nee, der ist auch oft gar nicht so freundlich, wie er hier immer tut.
Doch, also das finde ich schon. ich habe ihn halt einfach genervt, weil er einfach gesagt, was soll das denn, Alter? Ich hab mich ja über ihn gestellt, gesagt, ich habe Ahnung davon, weil ich bin jetzt der große Garnelenkönig.
Ja.
Aber ich habe ja gemerkt, ich habe gar keine Ahnung davon. Und ja, natürlich weiß ich, was Abtropfwasser ist und ich weiß auch, was Glasur ist, ja klar. Aber ich wusste nicht, dass das so einen krassen Impact hat auf den Preis.
Und bei Fischen ist das genauso. Ja. Also wie gesagt, tiefgekühlter Steinbutt, tiefgekühlte Seezungen und sowas, die kannst du immer zu einer gewissen Zeit dann auch tiefgekühlt kaufen. Aber wenn du wirklich Masse machst, dann selbst wenn du bei der Tiefkühlware 5-6 Euro weniger bezahlst, wenn du wirklich nachher Masse machst, kommst du besser bei weg, wenn du sie teurer frisch einkaufst. Weil du ja diese, sagen wir mal, bei einer Tonne Ware, die du kaufst, tiefgekühlt, bezahlst du ja 200 Kilo Wasser.
Mhm.
Diese 200 Kilo, die du ja nur Wasser hast, das könnten aber auch irgendwie 400 Seezungen sein, die du ja in deinem Restaurant verkaufen könntest. Also man muss das einfach mal sich ausklabüstern und ausrechnen, so ungefähr.
Oder halt einfach mit seinem Lieferanten sprechen und den Austausch gehen. Ja, in den Austausch gehen und sagen, ich möchte das machen, das habe ich vor. Das ist, wenn wir bei uns im Restaurant, ist ja in Saisons aufgeteilt, für die Menschen, die das nicht wissen. Und wir haben immer eine schlimme Saison, die nennt sich Wasser und Salz. Da geht es nur um Meeresgetier, Süßwasser, Salzwasserfische. Karl und ich sind dann im Austausch und da geht es tatsächlich wirklich darum, ja Karl, was meinst du denn, was können wir denn machen? Mhm. Denn es ist doch meine Aufgabe als Koch, da ein Vertrauen zu haben und zu sagen, gut, der wird schon wissen, was das ist, weil erstens ist er motiviert, Geld zu verdienen, zweitens ist er motiviert, tolle Ware zu liefern und drittens ist er motiviert, mich zu behalten als Kunden.
Klar.
So, also halte ich doch den Mund und sage, ja, ist klar, gut. Ich kann natürlich sagen, hätte gern eher Seewasserfisch als Süßwasserfisch, aber ansonsten habe ich doch einfach nur Ja und Amen zu sagen. Und
das ist ja auch schön. Das
ja, natürlich
auch schön, jemanden zu haben, der sagt, pass mal auf, wie wäre es dann mal damit?
Ja.
Und dann entscheiden kannst du in der Ehe alleine.
Ja. Richtig.
Spannend.
Ja, und schwierig. Also wie gesagt, im Moment ist es wirklich schwierig. Und ich sehe es immer wieder auch bei Hotels, die dann wirklich versuchen, dann über dann gründen sie noch eine Zweitfirma, irgendwo eine GmbH, machen da wirklich diesen Einkauf. Und du kommst ja auch relativ schnell an die Lieferanten ran, die ich auch habe zum Teil. Echt? Es ist ja über das Internet mittlerweile, wenn du in diesem F&B-Gewerbe bist, man lernt Leute kennen und das geht dann irgendwann relativ schnell. Nicht alle,
ja.
Aber die üblichen Verdächtigen findest du schnell im Internet, wie gesagt. Hier in Hamburg gibt es ja Anbieter wie Kanzo, hast du nicht gesehen.
Ja.
Und da kannst du auch kaufen, aber du tust dir selber keinen Gefallen, wenn du nur nach Preis gehst.
Ja, natürlich nicht.
Und weil du zahlst mehr, wenn du Pech hast. Das ist ja, jeder will Geld verdienen und ein Produkt, das günstiger ist als alle anderen Produkte in derselben Kategorie, es muss ja einen Haken haben. Also, ne, das ist wie wenn du 10 Ferraris hast, alle kosten irgendwie 100.000, an einer kostet 70.000. Da musst du dich doch auch fragen, ja, wo ist der Haken?
Wir sollten uns eher fragen, warum er 10 Ferraris hat, die 100.000 Euro kosten.
Hast du keine?
Nee, tatsächlich noch nicht. Ich zahle meinem Fischlieferanten zu viel Geld.
Ja, ich glaube nicht.
lass uns zum Abschluss mal über mögliche Lösungsansätze sprechen. Wie kann man so, was glaubt ihr, wie man sowas in Zukunft verbessern kann? Also das muss ja der eigene Impact erstmal sein. Bei dir ist er eh schon da, aber wenn du jetzt so für jemanden, der ein ausgebildeter Koch, der sich selbstständig machen möchte und neu in die Stadt kommt und jetzt starten will, der will auch was richtig Cooles machen. Also nicht nur cool mit schicken Bildern an der Wand, sondern richtig eine tolle Küche machen. Und der sucht jetzt Lieferanten. Was würdest du dem mit auf den Weg geben?
Alle Lieferanten in der Innenstadt, in der Stadt tatsächlich besuchen, sich vorstellen und grob umreißen, was man vorhat. Und dann merkt man ganz schnell, ist da Interesse seitens des Lieferanten und wenn ist das Interesse groß genug, um auch Schnittmengen rauszufinden. Und das ist natürlich sehr zeitintensiv. Das hat aber auch 2 Jahre vor Eröffnung unseres Restaurants tatsächlich 2 Jahre gedauert, das zu machen mit den Leuten. Ich habe nicht nur Karl als.
Also ich höre so ein bisschen daraus, dass es ja, was ich den Ansatz total cool finde, dass es ja erstmal um die Person geht. Also Sympathie irgendwie ja, aber um zu wissen, ist der jetzt auch so der Experte? Ticken wir irgendwie gleich? Ist es das, worauf ich mich verlassen kann, wenn ich unbedingt was frage? Und ich habe ja noch bis jetzt noch nicht einen Satz über das Produkt gesprochen.
Nein, das muss aber unbedingt so sein.
Ja.
Also ganz, ganz okay. Wichtig, weil ansonsten hast du ja das, was mich ja meine Frau auch, sonst hast du ja gar keine eigene DNA. Sonst bist du ja die austauschbare Vollversorger, Einkauf, Gastronomie, wo halt, wie gesagt, da wo wir leben, da lädt halt ein großer Vollversorger morgens um 7.15 Uhr. Ne? Mhm. Fiete verlässt um 7.45 Uhr. Unser Mittlerer, der geht in die zweite Klasse, verlässt das Haus. Das heißt, ich gehe dann runter mit dem Hund und dann siehst du halt, wie die Kisten, also die E2-Sachen, rechts abgeladen werden, links abgeladen werden, ob jetzt Italiener oder der.
Ihr habt einen Hund?
Ja.
Seit wann das denn?
Seit vielleicht einer Woche.
Ach cool. Der kriegt bestimmt jeden Morgen Beefsteakhack.
Ja, 100%. Nee, tatsächlich, aktuell sind wir in der Wildsaison, also kriegt er tatsächlich Wildsteakhack. Ja, wusste ich doch.
Also, das, was Thomas gesagt hat, tatsächlich, das ist wichtig. Also, weil man muss sich auch aneinander riechen können, das ist wichtig. Man muss wissen, wie man miteinander umgehen kann. Das ist auch für mich als Lieferanten wichtig. Wie ist der drauf? Worauf liegt der Wert? Und dann ist es so, wenn ich mich auch darauf verlassen kann, dass der sich auf mich verlässt, dann ist es wirklich ganz oft so, und da wirst du jetzt sagen, kann ich mir nicht vorstellen, dass wenn ich merke, dass zum Beispiel das Produkt, was der Kunde abruft, bei mir und sich darauf verlässt, dass das von mir bekommt in der guten Qualität. Und bei Fisch habe ich es ja immer wieder, dass die Preise von heute auf morgen komplett explodieren. Also wir hatten es jetzt mit Lachs zum Beispiel mal, dass der Preis von Freitag auf nächste Woche Montag um 7 Euro hochgeht. So mal ganz, ganz spektakulär so ungefähr. Dass ich dann, wenn ich selber absehen kann, dass das nicht lange geht, dann das gar nicht weitergebe, weil ich sage, komm, jetzt habe ich mit dem gesprochen, jetzt haben wir da so einen Handschlag gemacht.
Ja.
Wäre das jetzt irgendeiner, der XXXXX Lieferant hat,
ja,
dann muss der halt nächste Woche 7 Euro mehr bezahlen.
Ja.
Ist mir scheißegal, weil soll er doch woanders kaufen, macht er sonst auch.
Macht er eben.
Das ist der O-Ton dann, den man hat halt. Ne? Und das nehmen die dann auch wieder in Kauf. Dadurch, diese Probleme haben sie dann auch, und ich glaube, das ist das, was sich nachher dann auch am Ende meiner Meinung nach nicht rechnet. Und ich denke auch, dass sich diese ganzen zentralisierten Einkäufe, ich sehe es ja auch bei Lieferanten, mittlerweile ist ja so, dass selbst Lieferanten, die jetzt in Berlin und in München und in Hamburg Standorte haben, so ähnliche Gefilde, wie wir es sind, jetzt ihren Einkauf zentralisieren, ich sag mal in Bremerhaven, und dann von da aus ihre Stores quasi. Und das geht ja genauso in die Hose. Das geht genauso in die Hose, weil klar sparen sie, aber sie machen sich wieder unbeweglicher, sie sind unflexibler und so weiter. Und überall, wo das kommt, funktioniert es nicht. Du sparst, aber langfristig schaufelst du dir dein Grab damit, weil lass es doch den machen, der es kann. Also ich schneide mir auch nicht selber die Haare. Also
ich tue es tatsächlich. Ich schneide mir selbst die Haare.
Weil wir keine haben.
Weil wir keine haben. Ich finde das tatsächlich sehr, sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob das überhaupt richtig rübergekommen ist mit dieser Geschichte, dass das ja ein ganz klarer, das ist ein Tanzbereich. Das ist ganz einfach. Ich habe da keine Ahnung von. Und ich werde auch niemals diese Zeit aufbringen können, im Selbststudium zu verstehen, wie, also jetzt gerade im Sinne von Karl, wie funktioniert das? Kann ich nicht.
Diese Beschaffung.
Genau, die Beschaffung, wann und vor allen Dingen, ich würde ja durchdrehen. Wir haben ein Restaurant mit Ticketsystem. Ich weiß ganz genau, wann was wo passiert. Ich könnte doch nicht auf nass irgendwie mir das Lager vorstellen. Ich könnte gar nicht mehr schlafen. Das würde ich gar nicht hinkriegen. Mhm. Das ist für mich immer wieder ein Zeichen davon, ich mache das, was ich kann, und ich kann das ja nur so gut machen, was ich kann, weil ich mich auf Menschen wie Karl verlassen kann.
Und je mehr Gastronomen auch verstehen, dass wenn sie, das heißt jetzt nicht, kauft alle bei mir, aber wenn ihr alle zuverlässig bei euren Lieferanten bleibt und auch darauf hört so ein bisschen, was er sagt, klar, habt ihr eure eigene Meinung und eure eigene Vorstellung, und wenn ihr euch damit beschäftigt, dann ist es auch so, dass ihr wisst, was es saisonal gerade gibt und was nicht. Aber wenn der Lieferant sich darauf verlassen kann, dass ihr alle dann auch diese Produkte und nur diese Produkte bei ihm kauft, ja, dann gibt es natürlich überall in der Stadt Sky vielleicht, aber das ist sowieso so. Also die Karten sind sowieso sehr gleichgeschaltet. Dann ist es so, dass es für den Lieferanten einfacher wird und dann dementsprechend auch günstiger.
Ist das, Karl, ist das wirklich so, dass die Leute so viel sich um das Thema Einkauf kümmern und tatsächlich dann wirklich, ich meine, das muss doch eigentlich, also wenn das doch einmal sitzt, dann ist doch gerade, ich rede jetzt von gerade so.
Nee, ich merke das ja daran, dass wie wichtig das immer mehr, also wie immer wichtiger das wird, dass wir den Kunden, zum Beispiel, bestes Beispiel SAP. Ja, wenn Kunden anfangen, auf ein SAP-System umzustellen, dann merkst du schon, wie sehr sie sich mit dem Einkauf auseinandersetzen.
Achso, dann kannst du schon sagen, alles klar, gut.
Also generell finde ich, ich bin ja der Meinung, dass jeder Gastronom ein Warenwirtschaftssystem haben müsste.
Muss.
Ja. Definitiv muss. Also ich glaube, es ist fahrlässig, kein Warenwirtschaftsprogramm zu haben, auch in der Gastronomie. Du musst einfach alle Eingänge an Ware und alle Ausgänge an Ware musst du dokumentieren. Und das geht am einfachsten mit einem Warenwirtschaftsprogramm.
Ja.
Weil dann weißt du auch, woran du bist. Also wenn du Einkauf, Verkauf siehst und du siehst, du hast irgendwie 800 Kilo Rinderfilet gekauft, du hast aber das Menü nur 2000 Mal verkauft und trotzdem hast du kein Rinderfilet mehr, dann weißt du, entweder bist du hart beklaut.
Oder du hast halt Koch, der das nicht
macht. Oder ne, die Portionen sind zu groß. Oder ja, das kannst du ja alles daraus herleiten.
Klar.
Aber ich kenne viele Gastronomen, die wirklich riesig sind und kein Warenwirtschaftsprogramm haben.
Das ist absolut, das ist unverantwortlich.
So, und ich sehe es ja bei mir. Das ist ja wieder das Ding. Ich habe ja nun auch eine kleine Gastronomie bei mir. Und ich sehe es ja auch da. Und ich versuche das ja immer wieder zu predigen, auch dass der Service, und das, da sind wir wieder, wir brauchen gute Service-Leute. Ich brauche Feedback. Was bleibt auf dem Teller?
Richtig.
Bei den Beilagen. Wie viel wird da weggeschmissen? Selbst wenn der Gast das nicht gegessen hat und das aber trotzdem lecker fand. Aber ja, wir haben es weggeschmissen.
Genau,
also wir hätten es nicht produzieren müssen. Wir hätten es nicht auf den Teller legen müssen. Dann lass uns doch lieber danach gehen, dass wir nachschenken oder nachgeben oder nachreichen oder was weiß ich was. Und das alles fehlt. Und da liegt die Kohle. Hier zu viel Cocktailsoße, hier zu viel Gurkensalat, hier zu viel Bratkartoffeln, hier das Thunfischsteak, was normalerweise 180 Gramm hat, hat mal 220, mal 210, mal 230. So, da kannst du oben im Büro noch so viel vorgeben und noch so viele Rezepte schreiben und noch so viele Vorgaben geben, wenn der Koch das nicht umsetzt, weil er sagt, mir ist scheißegal, arbeite ich halt morgen woanders.
Weil aber dafür brauchst du halt auch so Leidenschaft. Da musst du, also es geht, finde ich, ich stelle mir es als Koch auch so vor, natürlich ist Kochen so das, was dich so richtig fixt, aber das Ganze nachher, das Ganze Fertige, also auch wirklich den Portionen so perfekt abzustimmen und da auch mit dem Personal vernünftig umzugehen, nachher, wenn alle weg sind, zu wissen in der Kasse, das hat irgendwie alles funktioniert, das alles ist ja Leidenschaft und das ist ja die Motivation, nicht einfach nur ein Schnitzel in der Pfanne umdrehen oder mal eine Scholle irgendwie.
Ja, aber ich glaube, dass die Motivation heutzutage, also Geld ist ja schon leider keine Motivation mehr so, aber trotzdem musst du die Leute gut entlohnen und denen irgendwie auch immer das zusprechen und sie mal machen lassen und weil wenn du immer nur nach Schema F kochen musst in deiner Küche, weil du als Koch gar nichts mehr zu sagen hast, so ungefähr, weiß ich nicht, schwierig, oder?
Funktioniert nicht.
Funktioniert nicht, oder? Nein. Weil wie willst du das denn dann gut machen, wenn du nicht kannst, wie du willst?
Richtig.
Finde ich schwierig. Ja. Also ich merke schon, wir haben unser Hauptthema kaum besprochen eigentlich, weil es irgendwie...
Ich wollte das so sagen, ja. Ich plädiere für einen weiteren Podcast, den müssen wir nicht gleich hier dranhängen, aber...
Aber man kann doch am Ende jetzt mal sagen, ich finde, und es ist super wichtig und es wird immer wichtiger und jeder sollte sich das annehmen. Viele machen das auch schon, also gerade viele meiner Kunden, finde ich, machen das super. Immer noch zu wenig, aber gut, sei es drum. Sprecht mit euren Lieferanten.
Es ist und
hört darauf, Pflicht, was sie euch sagen. Ja,
natürlich. Also, dass da kein, du kannst dich nicht Gastronom nennen und kannst nicht irgendwie Gäste bewirten, wenn du nicht mit, du musst ja mit den Leuten sprechen, die das entweder herstellen oder auch ranschaffen, irgendeiner
Form. Genau. Und wenn ihr einen guten habt, dann vertraut auch mal da rein.
Ja.
Also, steckt dann auch mal Vertrauen rein und versucht nicht, das Rad neu zu erfinden, weil ihr denkt, ihr habt es irgendwie anders verstanden oder so. Es ist.
Oder sprecht einfach mal mit dem. Wenn ihr sonst eine Bestellung aufgegeben habt, einfach mal sagen, wo kommt denn das Ding eigentlich her, was ich bestelle oder wie funktioniert das bei dir tatsächlich mal auch?
Das ist gar nicht das Interessante. So eher so die Frage, ergibt das Sinn, was ich hier mache, was ich bei dir bestelle?
Mhm.
Nicht, wo kommt das her? Der Drops, das ist doch scheißegal mittlerweile. Der Kabel kommt aus der Nordsee, Punkt. Aber ergibt das Sinn, dass ich jetzt Rotbarsch bestelle? So, dass ich den auf der Karte habe jetzt. Und wenn nicht, wenn dein Händler dann sagt, nee, das ist gerade Kacke, weil gibt's nicht und das ist wenn dann alles irgendwie nur Pottware und die stinkt und hast nicht gesehen, dann auch in der Lage zu sein, ja, aber die Karten sind gedruckt.
Ja, wir sagen, ja, dann hör doch auf, dann druck das doch nicht mehr oder man streichst doch durch.
Nee, also da muss man anfangen und nicht zu sagen, ja, ich, also...
Seit ich selbstständig bin, das hat mich am meisten aufgeregt, wenn die Menschen irgendwas erzählt haben. Ja, die Karten sind gedruckt. Ja, wie die Karten sind gedruckt. Ist doch scheißegal. Nee, es geht nicht mehr. Aber sie haben gesagt, der Lieferant hat doch gesagt, das ist nicht gut. Das möchte er nicht. Ja, aber die Karten sind gedruckt. Ja, und? Das interessiert den Gast doch nicht. Der Gast möchte eine Qualität haben. Nein, das sehe ich anders. Gut, dann ist das anders.
Wir machen es jetzt anders. Okay, ein Schlusswort brauche ich noch. Karl, du fängst mal an.
Ein Schlusswort. redet mehr miteinander und vertraut einander und seid nicht so gierig und missgünstig.
Das ist aber ein starkes
Tor. War hart, ja, oder? War ein bisschen jetzt, hart, glaube ich. Also gierig könnt ihr sein, aber nicht missgünstig.
Thomas? Ich möchte ganz klar sagen, erstmal danke, dass ich hier sein durfte. Ich habe mir sehr viel Freude gemacht. Ich müsste das Thema auf jeden Fall nochmal weiter vertiefen.
Ja.
Und definitiv, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Du bist Koch oder Gastronom. Du bist kein Lieferant, kein Erzeuger. Du bist maximal davon abhängig.
Ja.
Schaff ein Abhängigverhältnis, was auf beiden Seiten Spaß macht. Dann ist das cool, dann macht das auch richtig Freude, dann ist auch wieder Sonnenschein und nicht die ganze Zeit nur Regen. Ja, und dann ist Geld gar nicht so wichtig, weil das, was du zum Fenster rausschmeißt, das kommt durch die Tür wieder rein.
Viel schöneres Schlusswort als meins, muss ich sagen.
Stark, ganz, ganz stark. Vielen Dank an euch beide.
Danke, Thomas.
Vielen Dank.
Lieber Karl. Vielen Dank, vielen Dank.